es zeigt eigentlich wieder, wie Gott uns führt, denn ich bin heute Morgen tatsächlich hierher gekommen und musste dann gestehen, ich habe heute keine Kindergeschichte und ja, ganz spontan hast du das übernommen und ich freue mich sehr und bin Gott sehr dankbar dafür, dass ich diese Geschichte mitbekommen habe und gerade dieses Lied von Roman Rabiniak. Also ja, Gott sorgt für uns in jeder Hinsicht. Ja, meine heutige Predigt habe ich überschrieben mit die Hütte Gottes bei den Menschen. Aber ich bitte euch jetzt nicht, die Offenbarung aufzuschlagen. Ich möchte mit euch eine Reise machen heute, eine Reise durch die Bibel. Und wir beginnen unsere Reise dort, wo alles anfing, im Paradies. Versucht einmal, euch das Paradies vorzustellen. Ich habe das versucht und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich würde mich da wohlfühlen. Vor meinem inneren Auge ist der Garten Eden sehr groß. So groß, dass ich meine Freude an langen Spaziergängen voll ausleben kann. Jeden Tag finde ich was Neues. Irgendwas, das ich vorher nicht gesehen habe. Eine neue Blume, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Ein Schmetterling, besonders schön, fällt mir ins Auge. Ein neuer Weg, den ich noch nie vorher gegangen bin. Unendlich viele Obstsorten, die ich probieren kann, und Beeren. Ich liebe Beeren und ich stelle mir vor, dass es im Garten Eden nicht nur Bäume, sondern auch sehr viele Sträucher mit Beeren gibt. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich an Beeren wesentlich leichter drankomme. Und dann höre ich Wasser rauschen. Mögt ihr das Rauschen von Wasser? Wenn wir im Sommerurlaub am Meer sind, dann ist das Rauschen des Wassers das herrlichste Geräusch. Und wenn wir im Land spazieren gehen, im Wald oder in den Bergen, dann freuen wir uns immer, wenn wir einen Bach plätschern hören oder einen Fluss. Und im Garten Eden gibt es auch einen Fluss. Einen Fluss, der sogar so groß ist, dass er in vier Arme geteilt ist. Und diese vier Arme bewässern den gesamten Garten. Ich möchte euch einladen, dass wir einmal im 1. Mose 2 die Verse 8 bis 16 lesen. Ersten Mose 2, ab Vers 8. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bodelacharz und den Edelstein Schuham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Asien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allerlei Bäumen im Garten. Der erste Flussarm, da heißt es, in ihm gibt es Gold. Gold, ich mag Gold. Besonders, wenn ich mir vorstelle, wie es im Fluss funkelt und glitzert. Und dieses Gold ist kostbar, kein Katzengold. Edelsteine und wohlriechendes Harz gibt es da auch noch. Den Garten Eden und bebauen und bewahren. Eine schöne Aufgabe habe ich mir so gedacht. Allerdings ist das Ganze für mich nur ein schöner Traum, denn der Zugang zu diesem Garten ist leider nicht mehr offen. Für Adam und Eva allerdings war das Realität. Sie hatten eine direkte Beziehung zu Gott. Sie wohnten quasi mit ihm zusammen. Gott selbst ging im Garten spazieren. Können wir uns das vorstellen? So Gott begegnen können? Aber dann kam die Sünde und alles wurde anders für sie. Es kam zu einer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Gott musste sie aus dem Garten entfernen. Denn wenn er das nicht getan hätte, hätten sie irgendwann vom Baum des Lebens gegessen und dann hätte es keine Rettung mehr gegeben. Rettung wäre dann nicht mehr möglich gewesen. Diese Trennung war somit unbedingt notwendig. Es war das Ende einer wunderbaren Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen hatten sich verändert. Plötzlich fürchteten sie sich vor Gott. Sie haben gemerkt, oh, da haben wir aber tüchtig Mist gebaut. Auf einmal war die Beziehung zerbrochen. Traurig verließen sie das Paradies. Raus aus dem Garten, raus aus der Gegenwart Gottes. Aber Gott behielt seine Menschen im Auge. Er überließ sie nicht einfach sich selbst. Nein, er wusste immer, wie es ihnen geht, was sie gerade taten, wie es um sie stand. Gott litt mindestens genauso unter dieser Trennung zwischen ihm und den Menschen wie sie selbst. Vielleicht sogar noch mehr. Wir wissen, wie es mit uns Menschen weiterging. In den ersten Kapiteln der Bibel steht es, es kam zum ersten Mord. Und dabei blieb es gar nicht. Nein, die Bosheit der Menschen wurde immer größer. So groß, dass Gott irgendwann beschloss, ich mache dem ein Ende. Aber da gibt es Noah. Noah war ein frommer Mann, steht im Kapitel 6, Vers 9 des ersten Buches Mose. Es gibt also doch noch Hoffnung. Nicht alle sind restlos verdorben. Gott schließt einen Bund mit Noah. Packt eure Koffer, wir reisen weiter. Wir machen eine kleine Rast bei Abraham. Von Abraham wird nicht erwähnt, dass er fromm war. Abraham steht einfach nur im Geschlechtsregister seines Vaters und dann redet Gott mit ihm. Gott redet mit Abraham. Das können wir nachlesen im Kapitel 12, die Verse 3 und 4. Er sagt einem 75-jährigen Mann, zieh weg von hier, lass alles hinter dir, dein Vaterhaus, deine Verwandten und geh in das Land, das ich dir zeige. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und Abraham zieht los. Im Gepäck seine Frau, sein Neffen, sein Hab und Gut und diese wunderbare Verheißung Gottes. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham. Auch diese Geschichte ist uns allen sehr vertraut. Die Nachkommen Abrahams werden so zahlreich, so viele sein, dass sie nicht mehr zu zählen sind. Das sagt Gott, obwohl Abraham noch nicht mal einen Sohn hatte. Abraham glaubte Gott. Er hatte eine enge Beziehung zu ihm. Gott offenbart sich Abraham auf verschiedene Weise. Im Kapitel 12 heißt es, Gott sprach zu Abraham. Im Kapitel 15 erfährt er das Wort des Herrn in einer Offenbarung. Und im Kapitel 18 kommen drei Männer Abraham besuchen. Und da heißt es in Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham. Gott verwendet verschiedene Arten, um mit Menschen in Kontakt zu treten, um mit ihnen zu kommunizieren. Wir reisen wieder ein Stück weiter und kommen zu Mose und zum Volk Israel. Wie schon erwähnt, Gott hat ein Auge auf sein Volk, auf seine Menschen, denn sie sind ihm wichtig. Und da lesen wir bei Mose, Gott sah die Unterdrückung durch die Ägypter und er sah die Zeit für gekommen, das jetzt aufzuhören. Gott nimmt wieder Kontakt zu einem Menschen auf, zu Mose, dem Mann, der sein Volk aus der Knechtschaft der Ägypter herausführen soll. Auch das eine sehr bekannte Geschichte. Und deshalb wollen wir auch nur einen winzig kleinen Blick darauf werfen. Mose lernt Gott kennen durch den brennenden Dornbusch. Mose lässt sich auf Gott ein. Auch bei Mose baut sich zwischen Gott und ihm eine enge, tiefe Beziehung auf. Eine Beziehung, die stetig an Intensität zunimmt. Von Mose heißt es, Gott sprach zu ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit einem Mann spricht. Können wir uns das vorstellen? Wir wollen noch einen kleinen Moment beim Auszug aus Ägypten bleiben. Ihr wisst, Mose fühlte sich nicht würdig, Mose fühlte sich klein, ich kann nicht reden, warum gerade ich? Und Gott sagt, hab keine Angst, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Gut, Mose geht los, hin und her beim Pharao, wir kennen das alle. Und dann kommt schließlich der große Tag. Das Volk Israel darf endlich weg. Und da heißt es dann in 2. Mose 13, Vers 21, und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie auch nachts wandern konnten. In Vers 22 steht, niemals wich die Wolkensäule noch die Feuersäule von dem Volk. Gott ist buchstäblich bei ihnen. Gottes Gegenwart ist sichtbar. Gott selbst ist unter ihnen, nicht in einer Hütte, aber in einer Säule. Wir raffen die Wüstenwanderung ein wenig und landen bei der Gesetzgebung am Sinai. Gott gibt seinem Volk die 10 Gebote. In 2. Mose 20, in den Versen 19 bis 21, lesen wir, und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und dem Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, denn wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und nicht sündigt. Aber das Volk bleibt dabei, sprich du zu uns, und es verhält sich in der Ferne. Gott wollte zum ganzen Volk reden, aber das Volk blockte ab. Sie wollten keinen Gott, der direkt zu ihnen sprach. Sie wollten einen Mittelsmann. Interessant ist auch, dass sie sagen, sie haben Angst zu sterben, wenn sie die Stimme Gottes hören. Aber was er dann zu ihnen sagen lässt, das ignorieren sie kurze Zeit später. Denn Gott sagt, ihr sollt euch keine Götter machen aus Silber oder Gold Und was tun sie? Auch diese Geschichte, eine sehr bekannte Geschichte. Mose geht mitten in die Wolke hinein, so nah wie nur möglich an Gott heran. Aber das Volk distanziert sich. Es zieht sich zurück in die Ferne und bleibt Beobachter. Gott zieht sich nun auch vom Volk zurück. In 2. Mose 33, die Verse 2 und 3, wenn ihr mögt, könnt ihr mal mit aufschlagen, 2. Mose 33. Die Verse 2 und 3. Da spricht Gott zu Mose: Und ich will vor dir hersenden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und ich will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Gott zieht sich vom Volk zurück, weil er Angst hat, sein eigenes Volk umzubringen. Sowas von unbelehrbar, das halte ich nicht mehr aus, würde ich mit meinen Worten sagen. Den geschlossenen Bund halte ich ein, aber die Führung übernimmt jetzt ein Engel. Gott zieht sich von seinem Volk zurück. Ende. Sich ganz von seinem Volk entfernen, das kriegt Gott nicht hin. Das kriegt er nicht fertig. Mose baut ein Zelt draußen, fern vom Lager. Und da konnte Gott gefunden werden von allen, die ihn finden wollten. Und wer den Herrn befragen wollte, heißt es dort, der musste hinausgehen in dieses Zelt. Gott hatte sich zwar entfernt, aber nicht für immer und ewig. Wer ihn wirklich suchte, der konnte weiterhin zu ihm kommen. Und als die Stiftshütte dann fertig ist, da kommt die Herrlichkeit Gottes. Wir haben wieder ein paar Kapitel übersprungen. Da kommt die Herrlichkeit Gottes und lässt sich in dieser Hütte nieder. Nachzulesen in 2. Mose 40. In der Luther-Übersetzung heißt es: Die Herrlichkeit Gottes nahm dort Wohnung. Gott will bei seinem Volk wohnen. Die Geschichte geht weiter. Die Zeit der Richter folgt. Auch das sehr bekannt. Eines Tages kommen sie zum Propheten Samuel und sagen: Wir wollen einen König. Alle um uns herum haben einen König, wir wollen auch einen. Wieder distanziert sich das Volk von seinem Gott. Wieder ist es das Volk, das zurücksteht. Lieber nur beobachten, als nahe dran sein an Gott. Wir reisen wieder ein Stück weiter und wir landen in der Zeit Davids. David fällt irgendwann ein, dass die Bundeslade ja irgendwo anders steht und er möchte sie wieder zurückholen nach Jerusalem. Und da heißt es in 1. Chroniker 13, Vers 3, zur Zeit Sauls hat niemand nach ihr gefragt, nach der Bundeslade. Interessant ist die Frage, warum es allen egal war, wo die Bundeslade ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das sei hier nur mal am Rande erwähnt. Gottes Gegenwart ist natürlich nicht von der Bundeslade abhängig. Er brauchte kein Gerät, um sich zu offenbaren. Aber für die Israeliten war es eigentlich schon sehr wichtig. Naja, auf jeden Fall, David ist auf unserer Reise die nächste Person, die wir erleben, die in enger Beziehung mit Gott steht. Die Bundeslade wird über Umwege nach Jerusalem zurückgebracht. David denkt viel über Gott nach. Und so stellt er dann eines Tages fest, ich habe ein tolles Haus und die Bundeslade Gottes, die ist unter Zeltdecken zugedeckt. Und das sagt er dem Propheten Nathan. Und Nathan spricht mit Gott darüber. Gott braucht kein Haus, Gott braucht keine Räume. Wenn er so etwas gewollt hätte, dann hätte er es angeordnet, dass es gebaut wird. So sagt er die Worte, die Nathan an David von Gott richten soll. Gott braucht keinen Ort, aber wir Menschen brauchen einen Ort. Etwas Greifbares, etwas Sichtbares, einen Ort, wo wir hingehen können. Wir Menschen sind räumlich begrenzt. Gott ist das nicht. Gott lehnt den Vorschlag Davids nicht ab. Er ist bereit, sich ein Haus bauen zu lassen. Aber nicht von David, sondern von seinem Sohn. Aber David durfte sich schon daran beteiligen. Er machte den Entwurf für den Tempel und er wählte den Platz für den Tempel aus. Wie David den Tempelplatz findet, ist übrigens eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht habt ihr mal Muße, sie nachzulesen. Sie steht in 1. Chroniker 21. Und Salomo baut schließlich den Tempel. Bei der Einweihung des Tempels bittet Salomo darum, dass diese Stätte ein Ort der Anbetung für das Volk sein soll. Nein, sein darf. Wenn jemand gesündigt hat und kommt in den Tempel und bekennt seine Sünde, dann erhöre ihn doch bitte, sagt Salomo in seinem Gebet. In Kapitel 6 im 2. Chroniker und die Antwort Gottes finden wir in Kapitel 7. Unser Augenmerk richtet sich heute besonders auf den Vers 16. Da sagt Gott zu Salomo, so habe ich nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Zeit. Der Tempel, ein Ort der Begegnung, ein Ort der Anbetung, ein Ort des Sündenbekenntnisses vor Gott, eine Anlaufstelle für den Menschen auf der Suche nach Gott. Durch das gesamte Alte Testament zieht sich wie ein roter Faden, dass Gott seinem Volk immer wieder nachläuft. Er will ihnen nahe sein. Auch im Alten Testament finden wir schon den Begriff Vater für Gott übrigens. In Jesaja 63, Vers 16 sagt, bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Vater, das ist von alters her dein Name. Und über Salomo sagt Gott zu David, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wie nah möchte ein Vater seinen Kindern sein? Wie nah möchte ein Vater seinen Kindern sein? Als Mutter weiß ich noch, als mein Sohn mit 16 sagte, an meinem 18. Geburtstag bin ich weg, da war das ein Stich in mein Herz. Als er dann 18 war, war das alles längst vergessen. Wie oft hat Gott von seinem Volk solche Stiche in sein Herz bekommen? Wie oft versucht er sich ihnen zu nähern, ihnen seine Liebe zu zeigen? Wie oft bietet er ihnen seine Hilfe an? Wie oft sagt er ihnen, bleibt doch bei mir, dann ist alles gut für euch. Gemeinschaft mit mir, das wäre, was ihr braucht. Und wie oft hat sich das Volk immer wieder zurückgezogen? Sie haben genau das Gegenteil von dem getan, was gut für sie gewesen wäre. Wie oft hat Gott beinahe resigniert? Wie oft hat er gesagt, ich vertilge sie, ich radiere sie aus, so geht es nicht weiter. Und immer wieder ist er doch zurückgekehrt zu seinem Volk, seine Liebe. Warum entfernt sich das Volk von Gott? Warum lehnen sie seine Hilfe in der Not ab? Warum nehmen sie seine Macht nicht an? Warum? Ist es einfacher, einen Gott zu lieben, der weit weg ist, an einen Gott zu glauben, der irgendwo ganz oben, weit weg von uns ist, der seine Befehle weitergibt an einen Befehlshaber, die dann auch wieder weitergibt, eine strenge Hierarchie, die immer weiter runtergebrochen wird? Ist das einfacher, als einen Gott zu haben, der mir nah ist? Ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten, warum das Volk immer wieder wegläuft. Und ich will auch nicht urteilen über sie. Ich weiß nicht, ob ich besser gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass Gott mir nah sein will. Als wir letztes Wochenende in Mühlenramede waren, da wurde im Gesprächskreis eine Frage gestellt. Wie würdest du dir eine WG mit Gott vorstellen? Eine Wohngemeinschaft. Eine Wohngemeinschaft ist natürlich noch etwas viel Persönlicheres als ein Haus in der Nachbarschaft. Ich möchte euch einen Moment Zeit lassen, euch das mal vorzustellen. Wie würdest du dir eine Wohngemeinschaft mit Gott vorstellen? Die Antworten auf diese Frage waren ganz verschieden. Das Typische eben. Alles hat Vor- und Nachteile. Manches stelle ich mir sehr schön vor. Von manchem wird mir eher mulmig zumute. Eine WG mit Gott. Ich nenne euch ein paar der Gedanken, die zur Sprache kamen. Mein eigener erster Gedanke dazu war, eine WG mit Gott. Stelle ich mir wunderbar vor. Ich könnte morgens am Frühstückstisch schon sagen, du, ich habe da noch eine Frage, kannst du mir das bitte erklären? Ich fände das toll, sofort und direkt, ohne große Umwege, ohne manchmal warten zu müssen. Wie oft stellen wir Gott eine Frage und denken, wir bekommen keine Antwort. In einer WG mit ihm stelle ich mir vor, die Antwort kommt immer sofort. Ich stelle mir Berührung vor. Ein sanftes Streicheln meiner Wange, wenn ich traurig bin, so wie das jetzt manchmal mein Mann macht. Er weiß genau, wann ich das brauche. Gott würde das auch ganz genau wissen. Er würde mich trösten. Es würde mir gut gehen. Manchmal setze ich mich selbst unter Druck, weil ich unangenehme Dinge vor mir herschiebe oder weil ich unbegründete Ängste mit mir rumschleppe. Gott würde diesen Druck von mir wegnehmen. Ich würde vielleicht gar keinen Druck mehr aufbauen müssen. In einer WG, da würde Gott mich liebevoll darauf aufmerksam machen, was ich falsch mache, wo ich mich verbessern kann. Ich würde mich behütet und sicher fühlen. Tür abschließen, wenn ich rausgehe, nicht notwendig. Aber da kamen natürlich auch Bedenken zur Sprache. Auch das ganz normal. Vielleicht würde ich mich manchmal unwohl fühlen, weil ich manche Gewohnheiten habe, die ich einfach nicht ablegen kann. Mir fehlt die nötige Disziplin. Ich würde mich vielleicht von Gott ertappt fühlen, wenn ich wieder mal was tue, von dem ich doch eigentlich weiß, dass er das nicht mag. Ja, Manchmal ist das so. Da kam zum Beispiel auch die zerquetschte Zahnpastatube zur Sprache. Mich regt es auf und mein Mann weiß gar nicht, was daran falsch ist, mitten drauf zu drücken. Kennt der eine oder andere vielleicht auch solche oder so ähnliche Dinge. Naja, auf jeden Fall, in unserem Gesprächskreis kamen wir zu dem Schluss. Das heißt, wer von euch hat überhaupt schon mal in einer WG gewohnt? Viele oder nicht so viele? Du hast schon mal in der WG gewohnt. Da kennst du das mit den Listen, das kam auch zur Sprache. Man muss für alles Listen machen. Wer wann den Abwasch zu tun hat, die Küche aufzuräumen. Wer wann das Badezimmer putzen muss. Wer wann einkaufen gehen muss. Da muss die Kasse stimmen und überprüft werden. Naja, auch solche Gedanken. Und an unseren Antworten merkt ihr, wir haben uns eine WG vorgestellt, wie wir sie jetzt auf dieser Erde kennen, jetzt in unserer derzeitigen Situation. Wir kamen also zu dem Schluss, wo die Grundstimmung in einer Wohngemeinschaft Harmonie ist, da wird jedes Problem gelöst. Da geht man immer wieder aufeinander zu. Da kann es eigentlich nichts geben, was zu einer endgültigen Trennung führen würde. Am Anfang waren Adam und Eva mit Gott zusammen im Paradies, unter paradiesischen Umständen. Das hätte ewig so bleiben sollen. Das zumindest war Gottes Plan für uns. Die Segnung der Fruchtbarkeit hatte Gott ja vor dem Sündenfall schon ausgesprochen. Das heißt, es hätte eine Menschheit im Paradies geben können, nicht nur zwei Leute. Ich stelle mir das toll vor. Aber leider hat das ja nicht dauerhaft gehalten. Durch die Sünde kam die Trennung. Der Mensch entfernte sich von Gott. Aber Gott wollte den Menschen immer wieder nah sein. Er wollte bei seinen Geschöpfen sein, die er liebt, die er unendlich liebt, auch nach diesem riesigen Vertrauensbruch noch. Gott gibt nicht auf. Durch die gesamte Bibel hindurch zeigt Gott immer wieder, dass er bei den Menschen wohnen möchte, in Anführungsstrichen. Er will ihnen nah sein. Er will für sie da sein. In Lukas 13, Vers 34, auch ein sehr bekannter Text, da weint Jesus über Jerusalem. Und er sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Wie nah ist ein Küken seiner Mutter, wenn es unter den Flügeln sitzt? Ich denke, sehr nah, ganz, ganz dicht bei der Mutter. So nah wollte Gott seinen Menschen sein. So nah wollte er sie bei sich haben. Im Neuen Testament, da kommt Gott den Menschen durch Jesus nah. Johannes 1, Vers 14, ich glaube, ich erwähne heute nur sehr bekannte Texte. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. In Epheser 3, Vers 17 heißt es, dass Christus durch den Glauben in uns wohnen kann. Gott wollte immer bei den Menschen wohnen. Nicht nur am Anfang im Paradies oder am Ende der Bibel, wo es dann um die neue Erde geht. Am Anfang der Predigt habe ich mir das Paradies erträumt und es war sehr, sehr schön. Aber das, was am Ende dieses Buches steht, das ist ja noch viel, viel schöner, was kein Auge je gesehen hat, was noch kein Ohr vernommen hat. Könnt ihr euch was vorstellen, was unvorstellbar ist? Es widerspricht sich in sich. Es wird unvorstellbar sein. Unsere kühnsten Vorstellungen werden alles übertreffen, was dann kommt. Wir haben am Anfang dieser Predigtstunde das Lied gesungen, da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott. Dieses Sehnen, das wohnt nicht nur in uns, das wohnt auch in Gott. Vielleicht in Gott sogar noch viel stärker, als es in uns wohnen kann. Gott möchte uns alles schenken, alles, was er für uns vorbereitet hat. Er möchte uns durch unser ganzes Leben begleiten. Er möchte uns immer und überall nah sein. Menschen, die zusammen wohnen, kennen sich sehr gut, sind sich sehr nah. Sie kennen alles aneinander, ihre Vorzüge und auch ihre Macken. Gott kennt mich sowieso schon. Aber wenn ich ihn einlade, bei mir zu wohnen, dann lerne ich auch ihn immer und immer besser kennen. Distanz oder Nähe? Es ist unsere Entscheidung. Gott möchte auf jeden Fall eine WG mit uns. Amen.